Die Radio Wissen. Hörsaal.
Wenn junge Leute gefragt werden, was ist Politik, dann sind sie erstmal völlig überrascht davon, dass man sie überhaupt fragt. Hat Hans-Jürgen Bartsch von Silke Borgstedt erfahren, der Direktorin für Sozialforschung am Sinus-Institut in Heidelberg. Sie untersucht diese sehr junge Zielgruppe, so zwischen 14 und 19 Jahren, wie nah sie sich politischen Themen und Nachrichtensendungen sieht oder wie fern.
Jugendliche und Politik, wie hängt das zusammen?
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Politik ist irgendwie etwas Abstraktes, vor allen Dingen etwas Symbolhaftes. Das geht um Menschen in Anzügen, die in Limousinen vorfahren.
Das ist jetzt auch nichts Neues. Hauptnachrichtensendungen im linearen TV waren nie der Jungbrunnen. So ein vermeintlich jüngerer Sender wie RTL ist älter, als er vielleicht denkt.
Boah, Bauarbeiter lebt 5 Jahre mit Nagel im Kopf, hier ist das Röntgenbild. Meine Riesenreichweite damit.
Wo ich Erfolg haben kann, ist zum Beispiel bei DSDS.
Alles, was in der Tagesschau kommt, das ist dann eher was für meine Eltern.
Komm, Hauptsache soziale Wärme, gemeinsam und so.
Gemeinsam. Ich komme auf dieses Wort zurück. Wenn wir gemeinsam die Ideen entwickeln, wenn wir gemeinsam dafür werben, gemeinsam als Partei, nur gemeinsam mit den Gewerkschaften. Wir wollen etwas schaffen, und zwar gemeinsam. Dann sind wir gemeinsam stark. Gemeinsam.
Also, Politik und News im Fernsehen sind für Sie so weit weg, als kämen Sie von einem fernen Planeten. Was aber nun tun? Unser Sender, das Deutschlandradio, zu dem die Radio Wissen gehört, hat vom 2. bis 4. November 2016 eine Konferenz in Berlin durchgeführt, die sich mit Medien und Politik im Wandel befassen. Die eben genannte Silke Borgstedt hat zunächst ein Impulsreferat gehalten zu dem Thema Neue Formate der Politikvermittlung, politische Inhalte in Unterhaltungsmedien und Jugendprogrammen.
Ich möchte Ihnen zunächst als Einstieg die Jugendlichen überhaupt mal ein bisschen vorstellen, zumindest einige von Ihnen und was Sie so denken, fühlen und meinen. Ich habe mein Referat betitelt mit Jugendliche und Politik, wie hängt das zusammen? Oder auch die Frage gestellt, habt das überhaupt etwas miteinander zu tun? Ich möchte Ihnen dazu zunächst einen Einblick geben, so ganz praktischen Einblick in den Alltag unserer Sozialforschung. Das heißt, wir sprechen ja eigentlich den ganzen Tag mit Menschen, mit sehr unterschiedlichen Menschen zu auch ganz verschiedenen Themen. Manche Themen sind so beliebter, manche sind weniger beliebt. Wir sprechen sehr viel mit Jugendlichen, auch sehr viel über das, was sie selbst bewegt. Und wir sehen also, das ist eine wahnsinnige Palette an Themen. Jetzt gibt es natürlich auch mal Themen, die gesetzt werden, zum Beispiel das Thema Politik. Und ich habe Ihnen mal so einen typischen Gesprächsverlauf aufgemalt, wie ein Gespräch mit Jugendlichen über Politik verläuft. Sie sehen die Aufmerksamkeit des Befragten und die Gesprächsdauer. Das heißt, Jugendliche sind erstmal manchmal auch überrascht, wenn wir mit ihnen sprechen wollen über das, was sie bewegt oder auch gezielt über Politik oder Soziales. Deswegen geht die Aufmerksamkeit erst so langsam hoch. Also viele Jugendliche, gerade auch diejenigen, die wir häufig so als bildungsfern bezeichnen, sind erstmal überrascht, dass ihre Meinung überhaupt interessant ist zu irgendwelchen Themen, sind auch erstmal etwas skeptisch. Dann geht die Kurve ziemlich hoch, weil sie merken, es geht um sie selbst, es geht um das, was sie bewegt. Und dann kommt plötzlich der Punkt, wo wir in unserem Gespräch sagen, so, was fällt dir zum Thema Politik ein? Das ist meist so der Punkt, wo die Stimmung erstmal auf den Nullpunkt geht, weil man das Gefühl hat, dazu kann ich gar nichts sagen. Also das heißt, Politik ist häufig ein recht inhaltsleerer Begriff. Das stellen wir fest, ein Begriff, der erstmal irgendwie etwas sprachlos macht. Und es scheint ein so eigenes System zu sein, in das man keinen Einblick hat und keinerlei Bezugspunkte findet, zumindest wenn man den Begriff hört, Politik. Wir haben uns natürlich gedacht, so kann es ja auch nicht gehen. Wir müssen ja auch irgendwie an die Themen ran. Wie kann ich denn Politik vielleicht auch ein bisschen anders abfragen? Wir haben 2010 zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung in einem Projekt, das da hieß Unsichtbares Politikprogramm, zum Beispiel angefangen, ein Bilderset zu entwickeln. Das heißt also, politische Themen versinnbildlichen anhand von Bildern. Und das heißt, die Jugendlichen haben dann ein riesiges Set von Bildern bekommen, mit ganz unterschiedlichen Themen und Inhalten. Und wir haben sie zum einen natürlich gefragt, was interessiert dich, was spricht dich an, was hat mit dir zu tun? Und zum anderen natürlich auch, was ist für dich eigentlich Politik? Politik ist irgendwie etwas Abstraktes, vor allen Dingen etwas Symbolhaftes. Wir sehen vor allen Dingen Insignien von politischer Inszenierung. Also das heißt, man verbindet offenbar zunächst mit Politik den Politikbetrieb. Wir sehen Rednerpulte, Plenarsitzungen, wir sehen sehr viele Fahnen, die da ausgewählt werden. Das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Wir sehen zum Beispiel Nachrichten, die Tagesschau. Das heißt, die Jugendlichen teilen uns mit, das ist irgendetwas, was auf einem fremden Planeten in einer fremden Sprache stattfindet. Das sind alles auch Dinge, wo sie sagen, es geht um Menschen in Anzügen, die in Limousinen vorfahren. Es geht um lange Debatten im Plenarsaal und es geht um die entsprechenden Vermittlungsformen, die Tagesschau. Nicht also ist es so, dass sie es sofort mit Themen verbinden. Das heißt also, die Themen selbst gehen zunächst mal unter und wenn man dann das mal als Definition fasst, dann ist Politik zunächst mal das, was Politiker in bestimmten Nachrichtenformaten sagen. Das ist Politik. Und das heißt, dann ist erstmal alles andere, was da gesagt wird, schon völlig nebensächlich. Wenn wir mal angucken, was Jugendliche jetzt tatsächlich interessiert, sehen wir das hier. Das sind auch Bilder aus so einem Bilderset. Das heißt, was sie bewegt, sind zum Beispiel Themen wie Gewalt, Digitalisierung, aber nicht nur mit, wo kann ich wie umsonst möglichst lange was daddeln oder sonst was, wie kann ich mich gut vernetzen. Es geht auch sehr viel um Sicherheitsthemen in diesem Kontext. Das stellen wir fest, das bewegt die Jugendlichen sehr, sehr stark. Auch wo will ich mich selbst auch ein bisschen begrenzen. Das Thema Arbeit, Arbeitslosigkeit, meine Zukunft in der Arbeitswelt, Armut, sich einsetzen für das, was einen selbst bewegt, das ganze Thema Integration, das sind alles Dinge, die die Jugendlichen ausgewählt haben. Und wenn man dann aber fragt, was davon hat denn mit Politik zu tun, dann sagen sie erstmal eigentlich fast nichts, was jetzt ja erstmal überraschend sein mag, aber das liegt eben daran, dass das wirklich so was ganz Formales ist. So nehmen sie das eben entsprechend wahr. Das heißt also, was sie interessiert, muss eben unmittelbar konkret materiell sein. Das sind Dinge, die sie in ihrem eigenen Sozialraum auch erfahren und zu Gesicht bekommen. Ich möchte Ihnen das nochmal, bevor wir in die Lebenswelten exemplarisch kurz eintauchen, auch nochmal an einem aktuellen Thema zeigen. Wir haben im Sommer die neue Sinus-Jugendstudie veröffentlicht. Die kennen vielleicht einige von Ihnen. Das war im Juni. Und da nehmen wir ja auch jedes Mal wieder, wenn wir diese Studie durchführen, neue Themen auf. Wir hatten hier natürlich auch das Thema Flucht und Asyl. Es gibt sozusagen so einen Minimalkonsens unter den Jugendlichen, der da lautet, Jugendliche sind für die Aufnahme von Geflüchteten. Sie sehen das erstmal positiv, solange Deutschland die Kapazitäten dafür hat. Das ist dann eben auch schon die entsprechende Einschränkung. Und da zeigt sich jetzt eben, wie sich das in den Lebenswelten entsprechend ausprägt. Da gibt es natürlich welche, denen das sehr offen angegangen wird. Es gibt aber auch Lebenswelten, die sagen, das Land ist schon voll, das kann so nicht weitergehen. Und ich möchte Ihnen noch zwei O-Töne dazu zeigen, zu diesem Thema, die eben auch aufzeigen, man kann auch nicht einfach nur sagen, die Bildungsfernen haben die und die Haltung, sondern man muss wirklich auch in die Lebenswelten hineinschauen und sagen, was sind die Werte der einzelnen Gruppen. Deswegen schauen wir eben nicht nur auf die Bildung, sondern gucken auch, welchen Zugang haben die Jugendlichen zum Leben. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht aus der Gruppe der sogenannten materialistischen Hedonisten.
Ich bin eigentlich nicht rassistisch, aber ich finde, dass Schwarze und Türken nichts in unserem Land zu suchen haben, weil die haben ein eigenes Land und wenn die da verschuldet sind oder da nicht klarkommen, dann ist es deren Problem und dann müssen die nicht nach Deutschland kommen und uns das Leben schwer machen.
Das wäre ein Beispiel, bildungsfern, kann aber auch was anderes sein. Da habe ich Ihnen noch mal ein Beispiel aus der prekären Lebenswelt mitgebracht.
Flüchtlinge können ja auch jetzt überhaupt nichts dafür, dass die aus ihrem Land vertrieben werden. Also überhaupt ist es ja egal, ob also für die, ob Deutschland oder egal welch anderes Land. Also die wollen ja überhaupt nur Schutz. Ja, also das ist meine Meinung.
Also es gibt eben auch die Auffassung, sich mit diesen Gruppen auch solidarisieren zu müssen, weil man selber Schutz sucht im eigenen Land oder das Gefühl hat, nicht tatsächlich teilhaben zu können an dem, was in der Gesellschaft gerade los ist. Das heißt also, das ist recht vielschichtig und deshalb müssen wir uns eben anschauen, wie leben die Jugendlichen wirklich. Und wir können nicht nur auf Alter, Bildung, Geschlecht schauen, sondern wir müssen anschauen, welche Ziele verfolgen die in ihrem Leben, wo kommen auch diese Orientierung her, die sie haben, kommt das aus dem Elternhaus, kommt das aus der Gruppe der Gleichaltrigen, den Peers Und wir zeichnen das natürlich als Sozialforscher dann auch in einem entsprechenden Modell auf. Das kennen vielleicht einige von Ihnen. Wir unterscheiden eben sowohl die Lage, also die soziale Lage, insbesondere hier anhand der Bildung und eben auf der anderen Seite die Orientierung, ob ich mehr auf Sicherheit und Stabilität schaue oder ob ich sage, das Thema Sein und Verändern, mich immer wieder anpassen und auch etwas Neues einlassen können, das gehört heute dazu. Und ich möchte Ihnen einfach im Kontrast mal vorstellen, einmal die sozialökologische Welt, mit der fange ich mal an. Das ist sozusagen die Gruppe, die am allerehesten noch dieses klassische Politikinteresse hat. Und dann möchte ich Ihnen die materialistischen Hedonisten und Prekären vorstellen. Ich werde nur ganz wenige Worte dazu sagen. Ich lasse Sie einfach selber mal sprechen. Und dann sehen Sie sozusagen, wie unterschiedlich die sind und eben auch mit gleicher Bildung durchaus ganz unterschiedlich durch das Leben gehen. Wenn wir also mit den sozialökologischen anfangen, das sind also diejenigen Jugendlichen, die vor allen Dingen so eine nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierte Sicht haben, die haben eine durchaus kritische Haltung und sind sehr offen für alle möglichen Lebensentwürfe, die wollen sich eben auch ein bisschen überraschen lassen. Das ist so innerhalb der Jugendlichen auch die Gruppe, die so ein bisschen die moralische Instanz bildet, die haben durchaus Einfluss auch auf andere. Und die machen sie aber auch geltend. Das nervt manchmal andere Jugendliche auch ein bisschen, dass sie da auch so entsprechend Einfluss nehmen. Die können sich durchaus auch etwas längerfristiger binden, also engagieren sich auch. Und ja, sind eben eher noch klassisch interessiert. Das Problem ist jetzt aber, die sind ja auch kritisch. Das heißt also, wenn es um den Politikbetrieb geht, dann finden Sie hier genau das Gleiche wie bei den anderen Jugendlichen auch. Naja, Nachrichten schaue ich vielleicht etwas weniger. Und das, was dort passiert, das ist auch eine andere Welt und das interessiert mich eigentlich nicht. Aber sie wollen sich beteiligen, sie wollen mitmachen. Sie wünschen auch ein bisschen mehr Protest, aber das soll sich natürlich alles im Rahmen halten, denn alle Jugendlichen wollen ja eher so ein bisschen auch ankommen. Also das heißt, das ist auch das, was alle so ein bisschen verbindet, so richtig ausbrechen aus dem System. Das finden wir also immer seltener. Aber das sind eben Menschen, die auch so träumen von einem idealen Leben, wollen sich nicht vom großen Geld leiten lassen. Wir zeichnen manchmal auch so diese Wertewelten auf. Das heißt sowas wie gegen Ungerechtigkeiten und Widerstand leisten, mich so geben, wie ich bin. Authentizität, das ist wahnsinnig wichtig. Etwas machen, was mir entspricht. Anderen auch mal die Meinung sagen, wenn es angebracht ist. Und eben eine Distanzierung von Luxus, Geld, aktuelle Trends und Mode. Also das ist sozusagen das, was diese Gruppe vor allen Dingen ausmacht. Und wir erfassen die Werte auch meist nicht mit solchen Dingen wie Ehrlichkeit und so weiter, sondern versuchen, die ein bisschen für die Jugendlichen zu umschreiben. Hier haben wir auch nochmal so ein Beispiel aus sogenannten Hausaufgabenheften, die wir dann manchmal machen, machen wir auch online häufig. Ich halte gerne Reden und übernehme Verantwortung. Ich bin Klassensprecherin. Ich nutze die deutsche Sprache gerne. Pro und Contra ist so ein bisschen auch mein Lebensprinzip. Das heißt also, das sind sozusagen Jugendliche, die gibt es und die haben vielleicht noch am ehesten so einen Zugang zu dem, wo man vielleicht ansetzen kann. Aber es ist eben ganz wichtig, dass auch diejenigen nicht regelmäßig sich eben immer so tagespolitische Dinge argumentieren.
Ich weiß nicht, ich finde Rasterlocken schön. Ich finde es gut, wie vegetarische Menschen leben und will das vielleicht auch selber mal ausprobieren. Und achte auch auf meine Umwelt. So, wenn jemand einen Becher wegschmeißt, ich so, heb den bitte auf oder gib ihn mir, ich schmeiß den in den Müll. Hm. Ich will auch Blut spenden gehen und dieses Knochenmark will ich auch spenden und ich will mir auch später einen Organspendeausweis holen und sowas. Also so viel für andere Leben und für unsere Welt, damit die erhalten bleibt.
Also wirklich wichtig im Leben ist mir meine Familie, meine Freunde, wie gesagt schon mein Glauben und dass ich frei bin und dass ich jetzt nicht eingesperrt bin, ob das jetzt in der Zelle ist oder mit der Meinungsfreiheit.
Schauen wir in eine andere Gruppe, gehen wir zu den materialistischen Hedonisten. Da hatten Sie eben schon einen O-Ton. Das heißt aber nicht, dass das jetzt ein fremdenfeindliches Milieu ist in diesem Sinne. Aber da sagt man auch gerne mal direkt die Meinung und ist auch sehr darauf konzentriert, so seinem eigenen Leben klarzukommen und eben auch seine materiellen Vorteile entsprechend zu sichern. Die sind sehr freizeitorientiert und haben eben sehr ausgeprägte Markenwünsche. Das wird auch meistens in den Räumen alles ausgestellt. Sie interessieren sich sehr stark für Shoppen, Freizeit. Ich interessiere mich für Fitness, Vergnügen und Essen. Und das ist etwas, was so diese Lebenswelt auch zeigt. Die treffen sich gerne eben auch in den Städten an diesen Sammelorten, an so Konsumpalästen auch durchaus. Und die sind eben sehr schwer zu gewinnen für regelmäßige Aktivitäten oder einzelne Themen, an denen sie dann auch hängen bleiben und mit denen sie sich länger beschäftigen. Die wechseln so hin und her, die sind durchaus auch offen für einzelne politische Themen. Da geht es aber wirklich auch eher so darum, wie ist mein Platz in der Gesellschaft, wie kann ich klarkommen, wie kann ich Arbeit bekommen. Das heißt, sie erleben ihre Erfolgserlebnisse häufig eben nicht im Bildungsbereich, sondern eher über Sport und ja, bestimmte andere Dinge, die sie machen.
Also ich möchte Kosmetikerin werden oder türkische Sängerin. Eigentlich sagen voll viele, ich soll Schauspielerin werden. Und ich möchte ein Mercedes. Benz in weiß oder in lila.
Schauen wir noch zum Schluss in die prekäre Lebenswelt. Das ist sicherlich auch ein bisschen schwieriger Begriff, wenn man so will, prekär. Ist ein bisschen besetzt. Wir meinen damit aber wirklich das Lebensgefühl, was diese Jugendlichen haben und ganz im Wortsinne übertragen, nämlich als unsicher, widerruflich, heikel. Das ist das, wie diese Jugendlichen leben und wo sie sagen, das ist eigentlich das, was mein Leben vor allen Dingen kennzeichnet. Hier gibt es schon häufig früh Brüche in der eigenen Lebensbiografie, Trennungen, schwere Familienverhältnisse, Schulverweise. In diesem Milieu ist auch das stärkste Ausmaß an tatsächlichen Gewalterfahrungen oder das Thema Gewalt im Alltag, sich sicher fühlen im eigenen Kiez oder sonst wo. Also das spielt hier eine ganz große Rolle. Und das sind auch Jugendliche, die von sich sagen, wir haben eigentlich die schwierigsten Startvoraussetzungen. Sie fühlen sich benachteiligt, haben das Gefühl, sie können eben auch mit den entsprechenden Standards nicht mithalten, sind aber so, dass sie sagen, ich will das aber eigentlich und ich lasse mich auch nicht entmutigen und ich muss halt meine Nischen finden, wo ich dann eben klarkomme. Haben aber generell das Gefühl, Leistung lohnt sich nicht. Also sie sind vielleicht skeptisch gegenüber Politik, aber das betrifft auch das gesamte Bildungssystem. Da kann ich ja doch nicht richtig mitkommen. Und deswegen haben sie eben häufig auch eher so unrealistische Zukunftsfantasien. Sie sagen dann eher, wo ich Erfolg haben kann, ist zum Beispiel bei DSDS oder ich werde ein berühmter Schauspieler oder so etwas. Das heißt also, wenn wir hier nach Vorbildern schauen, dann kommt immer wieder Cristiano Ronaldo, Muhammad Ali. Das heißt Personen, die es irgendwie geschafft haben, die irgendwie aus dem Nichts zu einem Profi wurden. Das ist der große Traum hier in diesem Milieu. Das heißt aber auch alles, was eben zum Beispiel mit Politik oder hoch aus ihrer Perspektive hoch aufgehangenen Themen zu tun hat, ist sehr fern. Sie sagen, da möchte ich eigentlich erstmal selber überhaupt wahrgenommen werden. Hier finden wir auch häufig Nationalflaggen oder die kommunistische Partei im Libanon, die albanische Flagge. Das heißt, es ist eine hohe Identifikation, gerade bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund, mit dem eigenen Heimatland. Und zu diesem Anspruch, ja, Gerechtigkeit kann ich hier häufig nicht finden und Fairness und fühle mich irgendwie auch entsprechend ausgeschlossen. Und es ist sehr auffällig, dass wir das in dieser Lebenswelt immer wieder finden in den Zimmern.
Egal, ob ich mich verletzt habe, ich spiele trotzdem weiter. Ich kämpfe beim Fußball, sage ich mal, nur.
Also Kämpfermentalität, das zeichnet die fast alle auch aus ein Stück weit.
Ich kümmere mich halt nicht so viel jetzt in Gesellschaft und so, weil die kümmern sich ja jetzt auch nicht so um mich.
Das ist auch ein sehr typisches Bild eigentlich. Warum soll ich mich dafür interessieren? Für mich interessiert sich ja auch keiner. Deswegen hier eben auch die große Überraschung. Wieso will man mit mir eigentlich über Politik sprechen? Und zum Schluss habe ich noch ein Beispiel, gerade auch aus dieser Lebenswelt, um nochmal diese Spannung ja zu verdeutlichen, die ich am Anfang schon aufgezeigt habe. Da hat uns jemand im Interview doch die ganze Zeit eigentlich erzählt, für Politik interessiere ich mich nicht, das hat überhaupt nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Das war eigentlich so die Zusammenfassung von dem, was er zu dem Thema gesagt hat. Und als wir später zu Interessen und Freizeit kamen, haben wir dann als ein Beispiel, was ihn in der Freizeit beschäftigt, dies hier gehört.
Im heiligen Land Palästina herrscht Krieg, in vielen von uns ist der Schmerz tief, es soll endlich aufhören und Frieden geben, damit die Menschen überall in Frieden leben. Es sterben unschuldige Menschen an beiden Seiten, macht die Augen auf, wollt ihr wirklich weiter leiden? Wenn es nicht so ist, dann hört endlich auf, gebt euch alle die Hand und schwört drauf, dass ihr nicht mehr Krieg führen wollt, denn Bruderschaft ist mehr wert als Gold. Ich sag es nochmal, ob Jude, Moslem oder Christ, bild dir nicht ein, dass du was Besseres bist.
Das haben wir häufiger gehört, dass man uns auch was Nettes gerappt hat. Das fanden wir sehr schön, haben wir alles schön auch gesammelt und mitgeschnitten. Und da kamen dann eben häufig doch sehr, sehr viele politische Themen gerade dort heraus. Und das war für uns eben auch so die Haupterkenntnis, dass da offenbar etwas existiert, was irgendwie gar nicht an die Oberfläche kommt. Deshalb zusammengefasst, ja, Jugendliche distanzieren sich vom Politikbetrieb, teilweise auch vom, was sie nennen, die klassischen Medien, von diesem Betrieb. Das ist irgendwie mittlerweile fern ihrer Welt. Das heißt aber nicht, dass sie politikfern sind. Denn man kann ja den Politikbegriff auch durchaus ein bisschen weiter fassen. Das war eben auch das, was wir mit dem unsichtbaren Politikprogramm bezeichnet haben. Wir haben eben gesehen, dass das Interesse an Ungerechtigkeit in der Gesellschaft sehr ausgeprägt ist, dass sie sich damit beschäftigen wollen, dass sie Interesse haben an Gestaltung von Lebensräumen, alles das, was das Nahumfeld angeht, was passiert dort, was kann ich dort auch tun oder wie will ich dort leben. Sie suchen sich Sprachrohre, die die eigenen Probleme, Sehnsüchte, aber auch Interessen artikulieren können. Das können auch einfach irgendwelche Stars sein, das kann der Fußballtrainer sein, der ist es auch sehr oft vor Ort. Die Bereitschaft und Selbstverpflichtung, sich für andere einzusetzen. Also ich gucke in der Schule, wenn der da irgendwie ein paar aufs Maul kriegt, dann gehe ich da zu dem hin und der sagt das auch dem Lehrer und so weiter. Da setze ich mich ein, das ist unfair. Und eben das persönliche Engagement für eine konkrete Sache im Nahumfeld. Wenn es etwas gibt, wo ich etwas tun kann, wo ich auch handlungsaktiv werden kann, dann ist es etwas, was mich interessiert.
Jugend ist nicht gleich Jugend. Die Sozialforscherin Silke Borgstedt betrachtet vielmehr verschiedene Zielgruppen, ihre Einstellungen und Wünsche an Politik und Medien. Ein für junge Menschen passend junges Programm sollte eigentlich RTL sein. Doch wir werden im Laufe dieser Sendung immer mehr erfahren, wie relativ diese Aussage ist. Dazu jetzt erst einmal kurz zusammengefasst die Forschungsergebnisse von Henry Kruse, dem Leiter der Medienforschung von RTL.
Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen beleuchtet aus der Perspektive der Nachrichtenangebote. Und die Fragestellung eigentlich, wie jung und alt ist das Publikum von Hauptnachrichten im Fernsehen? Wie hoch niedrig ist der Anteil von jungen Menschen bei diesen Sendungen? Wie hoch ist der Anteil an jungen Menschen, die Hauptnachrichtensendungen über einen Zeitraum von beispielsweise einem Monat erreichen? Und wie verhält sich dieser Anteil im Vergleich zu ausgewählten Online-Nachrichtenangeboten, wenn man den üblichen Shift, der immer kolportiert wird, dass das Internet, das TV bei den jungen Zielgruppen langsam auffrisst? Und wie sieht halt die Altersstruktur von ausgewählten Online-Nachrichtenangeboten aus? Und im Anschluss, nachdem wir dann diese repräsentativen Daten haben, kommen noch ein paar Auszüge aus qualitativen Studien, die wir gemacht haben. Man sieht die jungen Zielgruppen und wie hoch ihr Anteil an den verschiedenen Hauptnachrichtensendungen im deutschen Fernsehen ist, dann sieht man schon, dass man genau hinschauen muss, weil der Anteil, der ist sehr gering. Das ist jetzt auch nichts Neues. Hauptnachrichtensendungen im linearen TV waren nie der Jungbrunnen. Aber was wir über die letzten Jahre gesehen haben, der Trend setzt sich fort, dass die Altersstruktur immer älter wird. Wenn man das Ganze mal prozentuiert, dann sieht man, die 14- bis 19-Jährigen, also der Erwartungswert an Zuschauer gesamt, beträgt 6,2%. Und wie viel findet sich dann in den verschiedenen Sendungen? Am Heute-Publikum machen sie gerade mal 0,4% aus. Da sind 75% jenseits der 60. Aber auch so ein vermeintlich jüngerer Sender wie RTL ist älter, als er vielleicht denkt. Das sehe ich an mir selber auch immer. Ich halte mich auch immer für jünger, als ich tatsächlich bin. Wir haben da immerhin 40% von Personen über 60, aber nur gerade mal 1,8% von 14- bis 19-Jährigen. Und selbst der Anteil von älteren Personen bei RTL 2 und ProSieben ist im Vergleich zum Senderschnitt überproportional. Und auch da machen letztendlich die ganz jungen 14- bis 19-Jährige gerade mal 7,5% aus. Jetzt könnte man ja drauf kommen, naja, die sind ja alle ins Internet abgewandert. Und wenn man sich da aber mal von ausgewählten Angeboten anschaut, wie hoch ist der Anteil der 14- bis 19-Jährigen an diesen Angeboten wie tagesschau.de oder ntv.de, bild.de. Da kommen wir zwar auf einen Anteil, der liegt höher als im TV, liegt auch leicht über dem Erwartungswert in der Bevölkerung, was den Anteil da anbetrifft. Aber man sieht, weite Teile der Nutzer dieser Online-Angebote sind wesentlich älter. Und auch hier machen sie nur eine Minderheit aus. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wir hatten gerade die Altersstruktur einer durchschnittlichen Sendung im Mai 2016. Wie viel sammelt man so über den Monat ein? Dann sieht man eigentlich auch, dass die Tagesschau immerhin noch innerhalb eines Monats 20,6% aller 14- bis 19-Jährigen erreicht. Umgekehrt könnte man auch sagen, an 80% geht es vorbei. Und auch die anderen Sendungen liegen ungefähr in dieser Größenordnung. Das heißt, wir erreichen weite Teile dieser Altersgruppe mit Nachrichten im linearen TV nicht. Und auch das sieht für die ausgewählten Online-Angebote ähnlich aus. Also noch die höchste Reichweite, das sind jetzt die Unique User im Mai 2016. Da hat die höchste Reichweite und Ausschöpfung noch Bild.de und Spiegel Online mit ungefähr einem Drittel. Aber an zwei Dritteln geht auch das vorbei. Also wenn ein Shift junger Menschen hinsichtlich Informationsaufnahme vom TV zu Online stattgefunden hat, dann offenbar zu anderen Newsangeboten als den hier aufgeführten. Und das haben wir dann letztendlich in einer qualitativen Studie jetzt nicht für die Jugendlichen, sondern wir haben uns, da wir ohnehin nicht repräsentativ sein konnten, haben uns auf die konzentriert, die wir potenziell auch erreichen können, nämlich die eine gewisse Privat-TV-Affinität haben, also regelmäßig in unseren Programmen zu finden sind, aber dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eigentlich um unsere Informationsangebote einen Bogen machen und haben uns mit denen länger unterhalten und mit denen unter anderem die Fragestellung erörtert, welchen Nachrichtenbegriff haben eigentlich diese Personen, wie erfolgt auch deren interessengeleitete Informationsbeschaffung, welche Bedeutung haben Nachrichten im TV für Sie, für diese Zielgruppe und was können wir eventuell machen oder was können wir mit den Nachrichten machen, um es für diese Altersgruppe und für diese Zielgruppe der Privat-TV-Affinen attraktiver zu machen. Und wenn man allgemein anfängt über den Nachrichtenbegriff, dann kommt schon ziemlich schnell raus, dass harte Nachrichten im Erleben der Teens überwiegend was für ältere Leute sind, also gerade für Eltern. Wir erleben jetzt seit ein paar Jahren auch mit dem Aufkommen auch von sozialen Medien erleben wir Distinktionsprozesse zwischen der jungen Generation und der Elterngeneration, die auch sehr stark über eine unterschiedliche Mediennutzung stattfindet. Und das ist halt klassisch Elternmedium, Elternfernsehen, wovon man sich dann auch abgrenzt. Alles, was in der Tagesschau kommt, das ist dann eher was für meine Eltern. Da kommt dann auch schnell so ein Zitat wie, solche Nachrichten machen mir einfach keinen Spaß. Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge stehen für Langeweile und interessieren viele Teens eher nicht. Die Erwartung an solche klassischen News-Themenfelder schreckt Jugendliche eher ab. Und da kommen dann auch dann die gerade gefallenen Schlagworte Wirtschaft und Politik. Das ist nicht so meins, da gibt es Spannenderes. Was da in Berlin so im Parlament passiert, das interessiert mich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Also Jugendliche operieren mit einem eigenen News- und Neuigkeitenbegriff. Und der mit dem tradierten News-Konnotat älterer Leute kaum etwas gemein hat. Das heißt nicht, dass die nicht interessiert sind an aktuellen Dingen, aber halt an anderen Themen. Und die dann auch eher den persönlichen Vorlieben entsprechen. Da geht es um Filme, was Interessantes, Musik, Promis, Sport, all diese Sachen, die durchaus weicher sind. Hinzu kommt natürlich, dass die ziemlich nativ mit den neuen Medien umgehen und überhaupt gar nicht diesen Bezug zum linearen TV haben, den Leute meiner Altersklasse oder noch ältere Leute haben. Für die hat TV überhaupt gar nicht diese Strahlkraft in der medialen Sozialisation und auch gar nicht diesen Glanz. Und insofern ist diese jederzeitige und individualisierte Verfügbarkeit von Informationen und Neuigkeiten für Jugendliche eine Selbstverständlichkeit. Und das kann halt ein TV-News-Format on air kaum bedienen. Dementsprechend überrascht es auch nicht, dass das Smartphone eigentlich für diese Altersgruppe die elementarste Bedeutung hat. Das sehen wir auch immer an anderen Fragen, wenn man sagt, stell dir vor, du könntest nur noch ein Gerät besitzen und dann die verschiedenen medialen Geräte aufführt, dann ist es hier in dieser Altersgruppe mit großem Abstand das Smartphone, was sie behalten würden. Und während man mir damals noch, wenn ich nicht ganz brav war, mit Fernsehverbot drohen konnte, erfolgreich, dann muss man denen wahrscheinlich damit drohen, entweder das WLAN auszuschalten oder das Smartphone wegzunehmen. Festgelegt, das kommt auch hinzu, festgelegte News-Sendeplätze im TV, das betrifft nicht nur News, sondern das betrifft alle Sendeplätze im TV, die denken und leben einfach nicht mehr linear. Was für uns eine Normalität ist, der Hauptabend beginnt um 20.15 Uhr, das gilt für die nicht mehr. Man weiß ziemlich genau, mit den Möglichkeiten umzugehen und holt sich die Sachen dann, wann man sie braucht und wann man sie sehen will. Aber selbst wenn man nonlinear klassische TV-Nachrichten abrufen könnte, entwickelt das auch keine besondere Attraktivität, weil sie halt thematisch als langweilig gelten. Interessante Neuigkeiten besorgt man sich über eine Vielzahl von Online-Kanälen, da ist man sehr firm. Und Facebook, YouTube, Google und das wird dann noch ergänzt über Apps für spezielle Interessen. Und eine ganz zentrale Bedeutung hat dabei halt auch Facebook. Also für die interessengeleitete aktuelle Information ist es von zentraler Bedeutung, weil spezielle Themenseiten geliked werden und dann unter den Neuigkeiten erscheinen. Das ist auch so, dass wir ganz häufig hören, naja, in dem Moment, wenn irgendwas auf der Welt passiert, dann wird schon einer aus meinem Freundeskreis in Facebook darüber was posten. Insofern besteht gar nicht die Gefahr, dass ich irgendwas verpasse. Und letztendlich haben auch Sie mitbekommen, naja, man kann natürlich auch irgendwelchen Seiten folgen und liken und bekommt dann, da kann man sich dann auch vorstellen, in welcher Tiefe das dann abgeht, die entsprechenden Informationen, die dann suggerieren, man ist auf dem Laufenden drauf. Aber die große Weltpolitik ist in der Regel damit nicht gemeint. TV-Nachrichten werden eher nicht unregelmäßig oder zufällig nebenbei geschaut. Das hören wir auch von vielen in dieser Altersklasse. Es ist nicht so, dass die gar nicht mehr fernsehen. Also diese mehr, wir haben zwar rückläufige Nettoreichweiten, es sind tatsächlich, gibt es Teile dieser Altersgruppe, die ganz aus dem TV rausgehen. Aber es gibt auch noch genügend, die tatsächlich regelmäßig fernsehen, aber eben nebenbei. Das ist bei den Jungen auch ganz häufig so als Geräuschkulisse, damit es zu Hause nicht so leise ist und einsam. Und die Zuwendung, die erfolgt dann nur punktuell bei gewissen Impulsen. Aber dass man jetzt TV-Nachrichten gezielt sucht, abgesehen davon, dass man ja überhaupt gar nicht verankert hat, wann sie überhaupt kommen, weil man nicht mehr linear lebt, ist halt nicht der Fall. Zu den Sendungen, die im Erleben der Teens zu TV-News zählen, und da kommt auch wieder das zum Tragen, dass das letztendlich ein anderer Nachrichtenbegriff ist, das sind natürlich jetzt so mit TAF oder damals, als wir die Feldzeit hatten, lief auch noch TV Total. Das war für die irgendwie, naja, durch die Einspieler am Anfang, da kriege ich auch irgendwie mit, was am Tag interessant ist. Ich kann mitreden in meiner Peer Group, aber solche klassischen Nachrichtenformate kommen da eigentlich nicht. Da kommen dann noch ProSieben Newstime und die RTL 2 News, die dann noch genannt werden. Und die profitieren natürlich auch von Mitnahmeeffekten durch das Programmumfeld. Aber man kann es sich auch nicht so einfach machen, dass es nur Audience Flow ist. Diesen Mitnahmeeffekte gäbe es nicht, wenn das nicht inhaltlich den Interessen und den Erwartungen von den jungen Menschen entsprechen würde. Allerdings gezielt eingeschaltet, oh, ich muss nach Hause, um 18.10 Uhr fängt Newstime an oder um 20 Uhr die RTL 2 News, das ist eine Minderheit. Das kommt halt selten vor. Dann haben wir die zum Schluss gefragt, ja, was können wir denn machen? Also ist ein Wunschkonzert, wie können wir die Nachrichten gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass du auch häufiger mal wieder einschaltest. Da kommt vor allen Dingen dann dieses Kurz und Knapp, was wir auch in anderen Bereichen sehen. Das sehen wir auch bei fiktionalen Formaten, dass die Bereitschaft, sich auf was Langes einzulassen, geringer geworden ist. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum die Sitcoms bei ProSieben ein Dauerbrenner sind. Die haben halt den Hauptvorteil, sie sind kürzer als irgendwie eine Einstundenserie. Kurz und knapp sollten sie sein, bloß nicht zu ausführlich, schnell auf den Punkt, kurz und knackig. Dann Bild und Video ohne viel erläuternden Text. Weil das wird denen dann ziemlich schnell nach eigener Auskunft zu anstrengend. Das würde mich dann abschrecken. Und dann noch eben die Mischung und Themenauswahl, eben andere Themen als die, die sie aus den klassischen TV-Nachrichten gewohnt sind. Aber das ist dann mit dem klassischen tradierten Newsbegriff kaum mehr vereinbar. In der Umsetzung würde man dann unweigerlich bei Formaten mit einer Charakteristik wie TAF oder TV Total landen. Und das hat uns dann zu dem Fazit verleitet, wenn man für Jugendliche Nachrichten im TV machen will, dann muss man dafür eine spezielle Sendung machen. Man kann nicht bestehende Nachrichtensendungen so modifizieren, dass sie dann auch für Jugendliche an Attraktivität gewinnen, weil die Gefahr sehr, sehr groß wäre, dass man damit bestehende Zuschauerschaften vergrätzen würde.
Die klassischen politischen Themenfelder schrecken Jugendliche eher ab, behauptet der Medienforscher Henry Kruse. Und damit ist die Diskussion eröffnet, denn wenn junge Menschen sich nicht für solche Themen interessieren, warum sollte man sie dann noch in 10 Jahren senden? Oder was sollte man ihnen stattdessen bieten? Die beiden Impulsgeber sitzen jetzt auch gleich in der Gesprächsrunde. Dazu kommen Sophie Burkhardt, sie ist zuständig für die Jugendangebote von ARD und ZDF, und Matthias Walter, Chef der Nachrichtenredaktion auf RTL 2. Die Moderation hat Thomas Lückerath, Chefredakteur des Medienmagazins dwdl.de.
Herr Kruse, wie ist das, wenn man eine solche Studie, solche eine Erhebung hat und als Mediengruppe RTL Deutschland dann gesagt bekommt, dass Fernsehen gucke ich dann eher selten und vieles, was in der Welt passiert, erfahre ich über meine Social Feeds? Das ist eine spannende Erkenntnis. Wie viel macht man dann draus und wie sehr möchte dann bei Ihnen im Haus die Gruppe überhaupt das hören, was Sie daraus finden?
Es sind natürlich irgendwie ja, Wahrheiten, die ungern gehört werden, aber andererseits sind sie natürlich auch eine Herausforderung, sowohl für die Leute aus dem digitalen Bereich, dementsprechende Angebote herzustellen und für die Kolleginnen und Kollegen aus dem TV-Bereich halt, wenn es so nicht mehr geht. Es ist ja nicht so, dass die grundsätzlich kein Interesse haben, über gewisse Sachen informiert zu werden. Eine gewisse Neugier ist ja da. Aber dann muss ich es halt anders aufbereiten. Und dass das funktionieren kann, das zeigt ja auch sowas wie das Jenke-Experiment. Das ist ja dann auch nicht leicht, wenn ich an Themen denke wie Essstörungen oder Drogen oder so. Aber es ist dann in einer Art und Weise aufbereitet, wo wir dann aus den Marktanteilen von bis zu 40% in den jungen Zielgruppen ablesen können, dass es dann durchaus eine gewisse Relevanz hat. Und man muss sich wahrscheinlich öffnen. Man hat lange Jahre das Ding gemacht und in den letzten Jahren hat sich halt viel verändert. Und deswegen muss man wahrscheinlich auch viel ausprobieren und auch häufiger mal scheitern und dann neu anfangen. Aber das soll eigentlich dann das Signal sein, was wir mit solchen Sachen vermitteln wollen, dass es neuer Wege bedarf.
Man könnte auch sagen, es ist nach den beiden Impulsen und der Darstellung sozusagen des Politikinteresses der jungen Zielgruppe, könnte man fast sagen, es ist ein bisschen jetzt hier heute auch die Therapiestunde für Medienkonzerne, die gucken müssen, wie sie mit weniger Interesse des jungen Publikums auskommen. Herr Walter, bei der Präsentation eben hieß es vom Kollegen Kruse, die junge Zielgruppe wird kaum noch durch traditionelle Nachrichtensendungen erreicht, wenn dann allenfalls noch durch die RTL 2 News. Wie charakterisiert das das? Und Sie haben die undankbare Aufgabe, sozusagen Nachrichten zu machen für die Zielgruppe, die offensichtlich keine Nachrichten mehr gucken möchte. Wie motiviert geht man daran?
Ich finde das überhaupt nicht undankbar. Ich finde das ganz im Gegenteil. Das ist das, was mich jeden Tag motiviert. Das ist das, wo ich jeden Tag Spaß dran habe. Ich komme ja von meinem Lebenslauf her aus einem Zeitungsbereich. Da war die Wahrnehmung des Publikums, glaube ich, gering ausgeprägt. Die Reader-Scans damals waren ja so das Erste, was dann reinkam und Kollegen schwer desillusioniert hat. Und da wurde man überhaupt erstmal damit konfrontiert. Und wir wissen sehr genau, womit wir da operieren. Und ich finde das gerade enorm wichtig. Das ist das, was mich jeden Tag motiviert zu sagen, ja genau, diese Zielgruppe müssen wir erreichen. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Also Sie sagten ja schon, das seit vielen Jahren, ganz ehrlich, 1968 war man jetzt auch nicht begeistert über die Bundesregierung. So, man hat aber ganz anderen Politikbegriff, sicherlich völlig anders gelagert, völlig andere Rahmenbedingungen. Ich habe in den 80er Jahren eine Umweltbewegung, die war natürlich auch irgendwo politisch, aber mit Parteipolitik wollten dort viele auch nichts zu tun haben. Das sind alles Phänomene, die kennen wir schon, die treten jetzt sicherlich verschärft auf. Hier kommt noch ein Medienwandel dann dazu, hin zu sozialen Medien und all dem. Und mir ist eins immer ganz wichtig und wir erreichen nun glücklicherweise auch durch das Vorprogramm viele junge Leute. Da haben wir eine große Verantwortung, das zu machen. Wir machen das in einer bestimmten Art, mit einer bestimmten Aufbereitung, mit einem Newsbegriff, der viel breiter ist, das haben wir gerade gehört. Also die Forschungsergebnisse haben mich auch begeistert, ist wie so eine kleine Anleitung, wie mache ich RTL 2 News eigentlich, weil wir versuchen genau in diese Dinge reinzugehen. Da kennen wir unser Publikum seit vielen, vielen Jahren und da versuchen wir anzusetzen, im Themenmix, ohne aber die wichtigen Dinge wegzulassen. Das ist eben genau der Punkt und das ist das, worum es mir geht. Wir treten ja nicht an gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich glaube, diese ganzen Streitereien von früher, die können wir ziemlich nebenbei liegen lassen. Wir treten an gegen BuzzFeed. Und der Unterschied ist der, dass wir nicht nur Clickbaiting betreiben und sagen, ja, ist mir völlig egal, Hauptsache Nagel im Kopf. Ja, das ist so meine Lieblingsgeschichte, damit mache ich Reichweite in sozialen Medien. Boah, Bauarbeiter lebt 5 Jahre mit Nagel im Kopf, hier ist das Röntgenbild. Meine Riesenreichweite damit. Da ist jetzt der Anteil politischer Informationen in dieser Nachricht sehr gering. Und es gibt einfach Player in diesem Markt, die ausschließlich darauf setzen. Klicks, 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 Klicks. So, und wenn die ganze Aufmerksamkeit einheimsen, dann haben wir hier ein Problem. Dann haben wir ein Problem, wenn wir an die nächste Wahl denken, wenn wir an politisches Interesse denken, wenn wir daran denken, eine Meinungsbildung herbeiführen zu sollen, was nun mal schlichtweg unser Auftrag als Medien ist. Und das ist das, wofür wir kämpfen, dass wir sagen, ja, wir machen das anders und es gibt eine Menge Leute, die stören sich daran, aber wir erreichen diese Leute und wir vermitteln ihnen Dinge, die sie woanders nicht mehr mitbekommen.
Interessant, dass Sie gerade sagten, die Ergebnisse der Studie ist sozusagen eine Blaupause oder eine Anleitung für die RTL 2 News, weil man kann ja auch die Frage stellen, ob es die Aufgabe einer Nachrichtensendung oder die Aufgabe von Journalismus ist, genau das zu liefern, was die Zielgruppe haben möchte oder ob es nicht auch die Aufgabe ist, ihnen etwas nahezubringen, was sie vielleicht gar nicht wissen wollten oder wo sie das Interesse noch nicht für haben. Ne?
Ich sage immer, Bewerber, die zu uns kommen, sage ich immer, sie müssen 2 Dinge berücksichtigen. Das eine ist, was sollten die heute wissen? Und was wollen die heute wissen? Und nur aus der Kombination wird es funktionieren. Mhm. Klammer auf, das ist ja auch bei älteren Zielgruppen so. Dem Anspruch ist RTL aktuell angetreten, mal in den 80er Jahren und in den 90er Jahren haben gesagt, wir machen das anders. Und da geht es dann ein bisschen um die Themenmischung, was wollen die wissen? Aber es geht auch genau um dieses Thema Lebenswelt. Ja? RTL aktuell ist damals angetreten und in dieser Tradition lebt, glaube ich, die ganze Mediengruppe RTL fort, zu sagen, wir wollen es von den Leuten und ihrer Lebenswelt, ihrer Lebenserfahrung her erzählen. Das ist aber völlig egal, ob das jetzt der 20-Jährige ist oder der 50-Jährige. Ich muss es jeweils etwas anders erzählen mit anderen Lebenswelten. Aber ich darf eben nicht kommen. Außenschussparlament, innentotale Parlament, 2, 3 Köpfe noch dazu, 3 Themenbilder, Arbeit, fertig. Sondern was ich brauche, ist der Jugendliche, der ein Problem hat, seinen Job zu kriegen, die richtige Ausbildung zu finden und muss von daher von dem Problem her erzählen. Und dann tue ich das, was ich in der Sinusstudie sehe. Ich erzähle vom Thema her. Und das interessiert die durchaus. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich 3 Politiker hintereinander schneide, ist natürlich erstmal ein Abturner.
Wir kommen gleich nochmal zu den RTL 2 News. Ich würde gerne mit Frau Burkhardt sprechen. Sie sind online mit Funk, dem ja lange als jung im Angebot von ARD und ZDF betitelten Angebot. Haben Sie bei der Präsentation von Frau Borgstedt und den Milieus der jungen Zielgruppe sich daran erinnert gefühlt, dass Sie quasi den Pudding an die Wand nageln sollen bei Funk, nämlich eine Zielgruppe von 14 bis 29 zu erreichen, die in sich schon mal eigentlich viel größer ist als die, die wir ja heute betrachten. Es war ja alles 14, 19, 14, 17. Für wen machen Sie Programm bei Funk?
Ja, also tatsächlich war das ja eine der größten Herausforderungen, die wir am Anfang hatten, dass eigentlich jeder, mit dem man spricht, sagt, das ist ein Wahnsinn und das geht nicht. Und wir deshalb 4 Unterzielgruppen haben. Also wir haben ja Formate für 14- bis 16-Jährige, für 17- bis 19-Jährige, für 20- bis 24-Jährige und für 25- bis 29-Jährige, was auch ein bisschen damit korreliert, dass wir ja unser Programm mit erster Priorität auf Drittplattformen ausspielen und die Frage, welche Plattformen man nutzt, ja auch wieder altersabhängig ist. Also jetzt für 29-Jährige ein Snapchat-Format zu entwickeln, ist sehr viel weniger sinnvoll, als das für 14-, 15-Jährige zu tun. Woran ich aber auch so ein bisschen mich erinnert gefühlt habe, jetzt bei den beiden Präsentationen, ist ja die Frage, ist ja so ein bisschen, von welcher Richtung geht man das Thema an? Also sagt man, wir kommen jetzt vom Thema Nachrichten her und sagen, wir wollen die Nachrichten des Tages machen und gucken dann, was ist für die Zielgruppe ein relevantes Thema und was ist für die Nachrichten. Oder kommen wir vom Thema Politik und sagen, wir wollen politische Themen für eine bestimmte Zielgruppe in einer relevanten Art zum Thema machen. Das ist so eine Fragestellung, an der wir auch mal standen und wo wir uns dann für den zweiten Ansatz entschieden haben. Ich glaube, das ist auch, dadurch sind wir, glaube ich, wahrscheinlich da auch so ein bisschen in anderen Welten. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt gucken, gut, wenn das Themenset von einer relevanten Nachricht ist, jetzt für einen 14-Jährigen anders. Deshalb gucken wir, wie bekommen wir diese Themen mit rein, um da einen relevanten Themenmix in der Aktualität des Tages zu haben. Sondern eher, dass wir sagen, wenn wir diesen Politikbegriff anders fassen und von so einem institutionalisierten Politikbegriff weg zu einem als relevant erlebten Politikbegriff gehen, was bedeutet das dann für Formate?
Frau Borgstedt, wir erleben in den letzten 2 Jahren auch von Verlagsseite aus regelmäßige quasi Offensiven zur jungen Zielgruppe hin. Also wir erleben das Ranschmeißen, das Ranrobben an die junge Zielgruppe. Ist das die einzige Möglichkeit? Also muss sich sozusagen der Medienbetrieb anpassen, also das sozusagen zugänglicher werden? Oder ist das, weil das wäre ja zum ersten Mal, sage ich jetzt mal, also es wäre ja interessanterweise sozusagen nach Jahrzehnten, dass die Medien plötzlich sagen, okay, jetzt möchte die junge Zielgruppe wirklich auf sie zugeschnittene Inhalte haben, die es ja vorher generationenlang nicht gab.
Nee, das kommt ja sicherlich von verschiedenen Seiten. Ich glaube auch nicht, es steht im Moment klar sehr stark im Aufmerksamkeitsfokus, aber ich glaube auch nicht, dass das die einzige Richtung ist. Wir arbeiten ja auch zum Beispiel viel im Reframing-Bereich, wie kann ich öffentliche Themen anders verpacken, auch für ganz andere Gruppen. Und das sind eben auch zum Beispiel Senioren und so weiter. Das hört man vielleicht auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Also das kann auch andere Gruppen oder eben auch sozial benachteiligte Gruppen geben. Also ich glaube, das gibt es auch. Ich denke trotzdem, dass eben etwas dazukommt, was eben durch diese sehr schnellen Veränderungen und auch ja wirklich veränderten Weisen, dass ich mich eben ganz anders auch auf bestimmte Fakten konzentriere, die Medien tatsächlich so anders benutze, dass das natürlich eben schon etwas ausmacht in der Entwicklung. Ich meine, das ist schon anders als früher, wenn man sagt, okay, man hat sich auch nicht für Parteienpolitik interessiert, aber man ist doch noch irgendwie in das Medium hineingewachsen. Ich glaube, es herrscht die Angst, dass die nicht mehr hineinwachsen werden und werden sie auch nicht.
Ich meine, die große Hoffnung, die ja beide Präsentationen uns gegeben haben, ist, dass das Interesse für die großen politischen Themen und für letztlich sozusagen wichtige Themen schon da ist, dass es nur nicht mit der Tagespolitik oft verbunden wird, ne, oder mit den Institutionen der Politik. Also wenn man über Gerechtigkeit, über Umweltschutz, über Gesellschaft und so, das wird ja schon berücksichtigt. Herr Walter, ist das dann undankbar, wenn man eine tägliche kurze Nachrichtensendung füllen muss? Weil eigentlich spielt das ja eher längeren Formaten jetzt in die Hand.
Ja, aber das ist ja ein Entziehen der Herausforderung. Dann entziehe ich mich ja dem Problem. Das ist auch das, so sehr ich Funk schätze, aber das ist genau das, was ich der ARD und ZDF vorwerfe an dem Punkt. Die entziehen sich der Verantwortung, das zu machen. Ja, es gibt den Snapchat-Kanal Hochkant, den kenne ich, das ist alles okay. Aber im Grunde hat man sich in weiten Teilen gesagt, ja, ich mache das, hat ProSieben jetzt ja auch gemacht, haben wir auch gemacht, lange Reportagen. Klar, natürlich, ich reise in den Nahen Osten und dokumentiere, wie schlimm das da alles ist, oder ich mische mich in den Drogenkrieg in Mexiko rein. Das wird geguckt, das wird geklickt. Das sind Sachen, die haben mit Krieg und Frieden zu tun. Das sind grundsätzliche Fragen. Klar, natürlich ist das dann manchmal leichter. Klammer auf, die Themen haben sie dann mal irgendwann mal erschöpft, weil irgendwo zwischen Drogenkrieg, Blick in fremde Betten auf der Welt und so enden dann auch dieser Themenzirkel irgendwann. Die Herausforderung ist es, das jeden Tag zu machen. Und das müssen wir, da kommen wir gar nicht drum herum. Also klar, natürlich kann ich ganz einfach hingehen und sagen, ja, da gibt es ein Interesse für Umweltschutz, ich mache eine tolle Umweltschutzgeschichte. Das ist wichtig, keine Frage, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und da gibt es tolle Ansätze und tolle Angebote, sei es bei Funk, sei es bei Wise, die ja auch bei uns mit im Boot sind, oder sei es bei noch ganz vielen anderen Anbietern, ProSieben habe ich gerade genannt. Aber ich darf mich nicht der Aufgabe entziehen, auch das Tägliche zu machen und irgendwie die Tagespolitik damit reinzufrickeln. Weil, ganz ehrlich, es nützt mir ja nichts, wenn die Leute dann sagen, ja stimmt, Umweltschutz ist wichtig, aber wenn es dann darum geht, ja, da ist irgendwie eine internationale Konferenz und was tun die da eigentlich, dass sie dann sagen, ja komm, das ist jetzt irgendwie kompliziert, das lassen wir raus. So kann es nicht gehen. Und es kann auch nicht gehen, das nochmal ganz kurz zu dem Rand schmeißen, indem ich jetzt sage, so, und jetzt schleime ich mich da mal richtig ein. Weil das ist das Erste, was total auffällt. Das hat einfach mit der Altersstruktur zu tun. Ich war neulich auf einer Pressekonferenz, da sagte der Kollege dann, oh so, jetzt muss ich noch Snapchat machen. Der war Mitte 50, sein Unbehagen war spürbar und er hat dann die Kamera seinem Kameramann gegeben. So, das war so der Punkt, wo ich dachte, das wird wahrscheinlich nicht so richtig gut laufen. Mhm. Und dass es Nachrichtensendungen für Jüngere gab, das war ja auch schon immer so. Das hat man ja nur nicht so wahrgenommen. RTL aktuell war ja auch, und das ist immer das Durchschnittsalter der Redakteure. Mhm. Ja, ich habe im Laden auch gesessen. Das ist eine super Sendung, aber die Redakteure sind mit ihrem Publikum gealtert. Das ist ein Problem, was jeder Sender kennt. Wir haben eine große Generation, die in den 80ern eingestellt wurde, eine große Generation aus den 70ern, die eingestellt wurde. Die sind alle rausgealtert. Das ist das alte Problem WDR 1, 1 Live in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich irgendwas suche, mit Mitte 50-Jährigen Programm für Mitte 20-Jährige zu machen, entweder fehlt mir das Verständnis oder ich versuche mich einzuschleimen oder ich mache ein Programm, was dran vorbeigeht.
Ja, die Frage ist ja jetzt so ein bisschen aufgemacht. Ne? Was ist tagesaktuelle Berichterstattung? Was ist der Wert des Tagesaktuellen? Und wie wichtig ist die Tagesaktualität? Und ich glaube, da muss man an manchen Stellen auch vielleicht drüber nachdenken, inwiefern wir versuchen, wenn wir so sprechen, einfach zu sagen, es gibt gewisse tradierte Mediennutzungsmuster, die sich irgendwann mal etabliert haben und die wir normativ als die bestmöglichen ansehen. Also ist so ein bisschen so ein linearer Nachrichtenbegriff auch. Ne? Man geht davon aus, es ist sowas, man lernt da dazu, man guckt sich das jeden Tag an, man wird besser, man kennt dann irgendwann die Akteure. Es ist ja auch immer so ein bisschen dieses Normative da dran, was ja auch manchmal so ein bisschen Paternalistisches hat. Wir nehmen diese jungen Leute und wir gewöhnen die da dran, dass sie sich auch täglich diese Nachrichtensendungen angucken und wenn sie das dann täglich gucken und das wissen, dann ist alles gut. Die Frage ist das tatsächlich die Logik, mit der man verfängt und ist es tatsächlich das normativ Richtige? Oder ist die Frage, wie ich mich informiere und wie ich mich mit bestimmten Themen beschäftige, dann vielleicht auch wieder eine andere? Also sage ich, es gibt durchaus die Möglichkeit zu ergänzen und sozusagen eine Awareness für Politik zu schaffen über diese Form von einer Berichterstattung, die eben eher an diesem grundsätzlichen Politikverständnis ist, also eher an den Themen, die man eben auch als politisch Interessierter dann wahrnimmt und dadurch irgendwie mal den Boden zu bereiten dafür, dass die Menschen sich dann für Nachrichtenthemen, die ja was relevant ist keine Altersfrage. Das ist keine Frage, man macht da auch so ein bisschen dann die Leute kleiner, als sie sind. Sondern es geht ja darum, es gibt bestimmte wichtige Entscheidungen. Ich muss nur ein Bewusstsein dafür haben, dass ich die wichtig finde. Und die Frage ist, wie schaffe ich das Bewusstsein? Schaffe ich das, indem ich sage, ich fütter dich so an und da gibt es auch Promi-News und so weiter. Und dabei schleiche ich dir die noch so ein wie ein Medikament. Und dann kriegst du die halt auch irgendwie mit. Oder sage ich, ich schaffe mit dir ein politisches Bewusstsein, was sich jetzt nicht unbedingt daran orientiert, dass ich dir von der Klimakonferenz jeden Stand mitbringe, sondern eher dich mal für Klima interessiere. Ich schaffe dieses Bewusstsein, damit du dich dann an sich für bestimmte Nachrichten interessierst und dir in dieser Medienwelt, in der die Leute ja sehr viel virtuoser navigieren als wahrscheinlich wir meisten, die wir jetzt hier sitzen, dann eben auch eine gewisse Selbstermächtigung hast. Wo suche ich meine Quellen? Wo kriege ich diese Infos her? Wie bilde ich mir eine Meinung? Was ist wichtig, um dann anhand eines dann auch klar definierten und für mich vollkommen altersunabhängigen Nachrichtenbegriffs mich mit dem Nachrichtengeschehen zu beschäftigen?
Ja, finde ich einen guten Ansatz. Klammer auf, den finde ich auch ein bisschen normativ und paternalistisch, indem ich sie versuche, dahin zu erziehen, dass sie von anderen sehen. Die Frage ist aber, wo holen sie sich denn dann die Infos? Und das ist der Teil, der mir fehlt. Wo holen sich denn dann die Infos? Wir sehen, wir haben da Reichweiten von 20-30%. Das wird auch mit 3 Hintergrundreportagen zum Klimaschutz nicht dazu führen, dass es auf 70-80% raufgeht. Da bin ich jetzt einfach mal pessimistisch, was das Thema angeht. Und dann möchte ich, dass sie das sich bei jemandem holen, der den Ansprüchen unserer Zunft, unserer Branche Genüge tut, eine faire, ausgewogene Berichterstattung zu machen. Und dass wir nicht erleben, dass wir am Ende, weil es ist ja ein schöner Ansatz zu sagen, ja, ich muss ja gar nicht ins Tagesaktuelle reingehen. Natürlich muss ich ins Tagesaktuelle reingehen. Das ist überhaupt nicht normativ, sondern das ist die Realität. Ganz im Gegenteil, ich gehe nicht mehr ins Tagesaktuelle, ich gehe ins Sekundenaktuelle. Ich bin bei, naja gut, Twitter ist die junge Generation nicht, aber ich bin bei Snapchat, ich bin bei Facebook als dem allergrößten Player natürlich. Und da kommen die Nachrichten im Sekundentakt reingetickert. Und worum es mir geht, ist, dass wir nicht irgendwann feststellen, dass diese junge Generation gefüttert wird von Social Bots, die, ist mir völlig egal von wem, ob das jetzt von Russland oder von sonst wem kommen, selbst mit den besten Absichten sind sie immer noch ein Problem, weil sie am Ende das, was wir in einem Mediendiskurs eigentlich für eine Demokratie erwarten, nicht mehr leisten. Weil es da nicht mehr diesen Anspruch da rein gibt. Und ich will es überhaupt auf gar keinen Konflikt hinarbeiten.
Nee, aber ich glaube, wir haben da gar keinen Dissens. Ich glaube nur, die Frage ist, also ARD und ZDF bieten ja eine ganze Reihe Nachrichtenangebote an. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich die jetzt abschaffen will. Die Frage ist nur, wie schaffe ich eine Kultur, in der es ein Interesse für diese Nachrichtenangebote gibt? Und indem ich gleichzeitig die in ihrem Anspruch und in der Art, wie die aufgestellt sind, da halte, wo es den journalistischen Grundsätzen genügt und nicht sage, okay, ich muss die jetzt aufweichen und ich muss da jedes Mal nochmal was über die Kardashians machen, damit die Leute da mit drin bleiben, sondern indem ich eben sagen kann, das sind die Nachrichten, die so gewissen Standards genügen und ich schaffe mehr ein Bewusstsein dafür, dass die wichtig sind und das schaffe ich natürlich nicht innerhalb von 4 Wochen, in der es mich gibt. Ich bin ja auch nicht dafür, jetzt irgendwie zu sagen, na, heute und Tagesschau soll jetzt abgeschafft werden. Aber die Frage ist, wie schaffe ich ein Bewusstsein dafür, dass Dinge, die in den Nachrichten kommen, relevant sind und vielleicht aber halt in einer anderen Art relevant, vielleicht nicht täglich, sondern bestimmte Themen für mich an bestimmten Tagen und mich da auch wiederum mehr in diese Nutzung reinfinde. Dich das nochmal zu duplizieren in einem Jüngeren.
Ja, wobei das ein bisschen mit der ARD- oder ZDF-Logik bricht, bei Logo tun wir es auch.
Jetzt wollen wir aber mal nochmal gleich zurückkommen. Herr Kruse, eine Frage nochmal. Sie haben ja aus Ihrer Erhebung herausgefunden und erfahren, dass die Aufmerksamkeitsspanne, was das Thema Nachrichten angeht, sehr gering ist. Also es muss kurz sein, es muss knackig sein, es langweilt schnell. Wie passt eigentlich diese Entwicklung, die uns ja seit Jahren auch generell erzählt wird, sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne der Jungen wird immer geringer, wie passt das auf der anderen Seite aber eigentlich dazu, dass wir dann jetzt nicht im Informations-, aber im Unterhaltungsbereich über den Trend des Binge-Watching sprechen, wo die Aufmerksamkeitsspanne offenbar stundenlang sein kann. Also gibt es da irgendwo Hoffnung, dass die junge Zielgruppe schon sehr lange bereit ist, dran zu bleiben?
Das ist natürlich auch wieder Binge-Watching. Ne? Das ist ein sexy Thema, ein Thema für Medienschaffende. Das ist kein breites Phänomen, also das ist überschaubar. Es gibt natürlich Leute, die das machen und das ist natürlich dann auch in Verbindung, dass man sich über soziale Netzwerke natürlich nach außen auch damit schmückt und möglichst sexy dann auch ist. Aber das ist ja nicht die breite Mehrheit. Letztendlich wissen wir schon aus vielen anderen Studien, dass wir schon, allein wenn wir es mit US-Fiction zu tun haben, diese Hürde nehmen schon viele gar nicht mit, weil sie da überhaupt gar keinen Bezug haben. Ich meine, einerseits die Aufmerksamkeit, die Spanne, die wird geringer. Aber was wir auch wissen aus Befragungen, ist, dass diese Auswahl an Informationen und medialen Angeboten ist nicht für jeden ein Segen. Also da sagen selbst in der jüngeren Zielgruppe ungefähr 1/4 sagt, das ist für mich eher Fluch, weil ich immer wieder vor dem Problem stehe, ich suche Orientierung, aber es wird immer wüster. Und gerade wo wir bei dem letzten Thema waren, wie komme ich eigentlich ran, wie kriege ich die jungen Leute rangeführt? Ich glaube, es wird mir nicht gelingen, wenn ich die Inhalte so aufbereite, dass die jungen Leute überhaupt gar keinen Bezug haben zu ihrem eigenen Leben. Also was bedeutet das für meinen eigenen Lebensalltag? Dann bleiben die Themen abstrakt und damit auch unattraktiv. Auch wenn sie noch so erwünscht sind, dass sich jeder ums Weltklima irgendwie kümmert und interessiert. Aber letztendlich muss ich klar machen, was bedeutet das für jeden Einzelnen selber? Dann muss ich es anders erzählen oder anders aufbereiten. Das ist immer wieder derselbe Punkt und nicht nur bei Informationsangeboten, sondern letztendlich haben wir das auch im fiktionalen Bereich. Wenn wir die Leute in ihrem Lebensalltag nicht abholen, dann kehren sie sich ab und dann werden wir sie nicht erreichen.
Aber mir ist wichtig, dass wir diesen Anspruch haben. Und ich möchte, dass wir in Zukunft, wir haben es gesehen beim ZDF, das ist in dieser Zielgruppe klinisch tot, was Nachrichten angeht, mit 0,4% Anteil. Ich möchte, dass wir eine Vielfalt an Medien haben. Gerne Funk, gerne andere. Ich möchte, dass wir da gemeinsam als Medien hinkommen, so einen Konsens wieder zu haben und weiterhin Menschen in der Masse damit zu versorgen, damit wir eben nicht in diese Vereinzelung kommen, in diese Polarisierung reinkommen und damit wir das, was wir an pluralistischer Mediengesellschaft haben, bitte auch weiter erhalten.
Ich glaube auch, dass tatsächlich das auch so ein bisschen hilft, von verschiedenen Seiten ranzugehen. Also ich hatte das vorher auch gar nicht als Antagonismus aufgebaut, sondern mehr, wenn man einen TV-Kanal hat, wo man jüngere Leute sowieso schon anspricht und die Möglichkeit hat, diese Reichweite mitzunehmen, um da auch noch Informationen unterzubringen, dann erreicht man darüber eine gewisse Anzahl. Wenn man sagt, man macht im Netz Formate, wo man quasi für politisches Bewusstsein, dann ist das nochmal ein anderer Gang, dann hat man dafür auch wieder Leute. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung in einem sich differenzierenden Mediensystem, verschiedene Zugangspunkte zu dieser Themenwelt zu haben. Und ich glaube, da gibt es nichts, was jetzt irgendwie besser ist oder schlechter oder verwerflich, oder ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich eben bewusst ist, es muss nicht das Ziel sein, dass man sagt, okay, wir haben es geschafft, wenn wir bei der Tagesschau 100% Einschaltquote haben und jeder um 20 Uhr vorm Fernseher sitzt, dann ist es irgendwie geschafft, sondern die Frage ist, wie viele mögliche Zugangspunkte, um sich selber ein politisches Willensbildungsprozess einzutreten, haben wir in unserer Medienwelt.
Das war unser Hörsaal zu den Menschen in Anzügen, die in Limousinen vorfahren. Wie finden junge Menschen bis 29 und politische Themen zusammen? Darüber diskutierten Silke Borgstedt vom Sinus-Institut, Sophie Burkhardt von ARD und ZDF sowie Henry Kruse und Matthias Walter von RTL. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Lückerath von dwdl.de.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.